Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Kunsthistoriker, Kulturphilosoph und Publizist Christian Demand. Herr Demand, es ist ein Zeichner gestorben, der argentinische Zeichner Guillermo Modillo, nämlich mit 86 Jahren. Lieben Sie seine Zeichnungen?
Ich bin alt genug, um sie noch als in einer aufnahmefähigen Phase für so etwas erlebt zu haben. Doch, ich habe die Serie gemocht. Das war ein verschmitzter, manchmal etwas hintergründiger Humor. Das Problem war, glaube ich, dass sein Figurenpark wie auch die Art des Humors über die Jahrzehnte sich sehr wenig gewandelt hat. Mhm. Der hat sich irgendwann mal in so eingehaust und das hat dann auf Dauer ein bisschen einen Abriebeffekt auf mich gehabt. Aber es gab eine Zeit, wo ich das ziemlich gut fand.
Es gibt natürlich Dinge, die bleiben immer lustig. Also bestimmte Sachen, ne? Zum Beispiel bestimmte Konflikte zwischen den Geschlechtern oder so. Das Markenzeichen ist ja diese große Nase und überhaupt die runden Formen. Und das war schon, glaube ich, sehr, sehr speziell und charakteristisch. Und das Erfolgsrezept, was mag das gewesen sein, diese universelle Bildsprache?
Ja, und eine unglaubliche Einfachheit. Es war schlagend einfach. Es waren 1, 2, 3 Bildkonstellationen und da war die Geschichte erzählt. Und es waren, ja, also auch das Niedliche der Figuren hat sicher was dazu beigetragen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist was für, auf der Kurzstrecke fand ich das ganz großartig. Auf der Langstrecke, glaube ich, hat sich's nicht bewährt.
Auf der Langstrecke. Ich weiß nicht, ob er das wollte. Aber gut, das können wir ihn jetzt nicht mehr fragen. Modillo, gestorben mit 86 Jahren. Und hier im Studio Christian Demand und wir sortieren gemeinsam diesen Tag, diesen 1. Juli. In Brüssel brodelt es rumort. Da wird gestritten und gefeilscht, denn es soll ja jetzt bestimmt werden, wer Kommissionspräsident Juncker nachfolgt. Aber auch andere Posten müssen neu besetzt werden. Der Ratspräsident, der Parlamentspräsident, der Posten der Außenbeauftragten steht zur Disposition und auch eine neue EZB-Präsidentin oder ein neuer EZB-Präsident wird gesucht. Hier im Studio weiterhin der Kulturphilosoph Christian Demand und aus Brüssel uns jetzt zugeschaltet mein Kollege Paul Vorreiter. Herr Vorreiter, wie geht's Ihnen? Haben Sie die Nacht, die jetzt gerade vergangen ist, gearbeitet und gehofft und gewartet, dass jetzt endlich ein paar Nachrichten darüber kommen, wer denn jetzt zum Beispiel Kommissionspräsident werden kann?
Also ich kann schon mal zugeben, dass ich schon mal länger geschlafen habe in meinem Leben und es mir wahrscheinlich dann auch besser ging als jetzt in der vergangenen Nacht. Die Erfahrung heute Nacht ist vor allem die gewesen, dass immer wieder, wenn man das Gefühl hatte, dass sich etwas bewegt, dass man einen Schritt nach vorne geht, dass man dann später, ja, einige Stunden später wieder feststellen musste, dass man wieder 2 Schritte zurückgeht. Und jetzt sind wir eigentlich auch wieder in so einer Phase, bei der am Morgen man das Gefühl hatte, dass ein Paket offensichtlich wieder besprochen wird, das an das Paket erinnert, das eigentlich gestern auch schon mal in ähnlicher Konstellation die Runde gemacht hat. Allerdings scheint sich jetzt gerade auch wieder sehr wenig zu bewegen. Wir haben ja jetzt inzwischen schon kurz nach 12 Uhr und wir warten hier immer noch darauf, ob denn hier ja die Pressebriefings anfangen der nationalen Delegationen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man wirklich überhaupt gar nicht abschätzen, ob das sich jetzt hier noch in den Nachmittag oder in den Abend zieht.
Also Paket würde bedeuten, dass Frans Timmermans aus den Niederlanden vielleicht doch Kommissionspräsident werden kann?
Genau, also es ist, aber das muss man wirklich auch mit großer Vorsicht genießen. Es wird von einem Paket gesprochen, wo tatsächlich Frans Timmermans an der Spitze der Kommission steht. Die liberale Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager könnte Vizekommissionspräsidentin werden. Der Parlamentspräsidentenposten würde an die EVP gehen, zusammen mit dem Posten des Ratspräsidenten, auch in christdemokratischer Hand. Das wäre dann ein Posten, den die Weltbank-Chefmanagerin Kristalina Georgieva aus Bulgarien bekommen könnte. Dann ist auch noch im Gespräch für den EU-Außenbeauftragten, beziehungsweise die bisherige EU-Außenbeauftragte Mogherini als Nachfolger, Charles Michel, der liberale belgische Premier. Und wobei man da auch schon wieder unterschiedliche Dinge hört und es sind wirklich tatsächlich nur Gerüchte, dass zum Beispiel auch gerade Charles Michel vielleicht doch nicht so viel Lust auf dieses Amt hat. Und nach wie vor gibt es immer noch die großen Probleme, die wir auch schon aus der Nacht kennen, nämlich dass es gegen Frans Timmermans an der Spitze als Kommissionspräsident Widerstand aus Osteuropa gibt, gerade die Visegrad-Staaten, wozu vor allem zum Beispiel Polen ja auch im Clinch liegt mit Frans Timmermans, der die PiS-Regierung nicht durchkommen lassen will mit ihrer Justizreform. Und dass es für sie schon ein harter Brocken wäre, Frans Timmermans an der Spitze eben der Behörde zu akzeptieren.
Eine Nachfrage nur, es ist alles einerseits extrem unsicher. Sie betonen ja selber, dass Sie da sitzen und warten auf wirklich verlässliche Nachrichten. Wie kommen dann immer wieder von Zeit zu Zeit so Informationen und Nachrichten zustande, die dann mit der Nennung einzelner Namen so klingen, als seien sie einem Zwischenbulletin entnommen? Woher, also wenn Sie sagen, es sind Gerüchte, was genau wäre das technisch? Also Hausflur
das
oder?
Das muss man sich räumlich vorstellen. Also wir sitzen ja hier in einem großen Atrium, wo mehrere Bänke nebeneinander gestellt sind und hier mehrere Journalisten zusammen sitzen. Und es gibt hier zwei Eingänge und immer wieder tauchen Diplomaten auf, Vertreter von nationalen Delegationen. Und es bilden sich dann immer ganz schnell Trauben um diese Menschen. Und das sind dann meistens diejenigen, die natürlich dann auch die Sprache verstehen, je nachdem, aus welchem Land gerade da die Informationsgeber kommen. Und das sind die kleinen Häppchen, die man hier immer wieder mal bekommt. Also heute am frühen Morgen um 7 Uhr hat sich Giuseppe Conte hier aus Italien vor Ort blicken lassen. Und das nährt hier natürlich dann die ganzen Gerüchte, beziehungsweise natürlich hat man hier auch selber die Möglichkeiten, mit Vertretern, die näher dran sind am Geschehen, natürlich zu telefonieren, zu sprechen, SMS zu schreiben. Mhm. Aber klar, solange es diese Briefings nicht gibt, solange man tatsächlich nicht die Gipfelerklärung kennt, ist alles eben im Gerüchtestatus.
Und jetzt haben Sie vorhin das erwähnt, es gibt diesen Konflikt. Franz Timmermans wird von vielen unterstützt, aber nicht von den Visegrad-Staaten, also Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien. Und jetzt hat Ihr Kollege Peter Kapern heute früh bei uns berichtet in Deutschlandfunk Kultur, dass es eine Möglichkeit vielleicht wäre, diese Gruppe zu spalten, dass es darum jetzt ginge, dass eventuell Polen und Ungarn dann ganz isoliert wären, aber Slowakei und Tschechien mit den anderen sozusagen stimmen würden und auf diese Weise Franz Timmermans dann eben doch Kommissionspräsident werden könnte. Ist das etwas, was jetzt gerade noch so auch gerüchteweise kolportiert wird oder ist das vom Tisch?
Also gerüchteweise wird auch darüber gesprochen, dass es vielleicht, dass die Osteuropäer eine Abstimmung haben wollen über Franz Timmermans als Kommissionspräsident. Es ist natürlich schwierig einzuschätzen, wie das Eingeständnis oder wie das Zugeständnis an die Osteuropäer aussehen könnte. Ob sie zum Beispiel sagen würden, sie sind mit einer konservativen Bulgarin eben als Ratspräsidentin, ob das schon etwas ist, womit sie zufrieden sind. Dieses Modell, so wie es jetzt gerade besprochen wird, hat ja eigentlich vor allem nur einen Vorteil, wenn man so möchte. Alle drei Spitzenkandidaten der größten Fraktionen wären mit dabei. Das heißt, dieses Prinzip wäre möglicherweise dann vor der Versenkung geschützt worden, aber es gibt durchaus viele Nachteile. Also man fragt sich, wo ist der Süden in diesem Modell? Frankreich, da wäre die Frage, würde es Emmanuel Macron, der ja großen Widerstand gegen Manfred Weber an der Spitze gezeigt hat, würde er in diesem Modell sich einfach nur damit begnügen, dass er eben Manfred Weber an der Spitze der Kommission verhindert hat? Und natürlich weiterhin die Frage, wollen denn auch tatsächlich die Beteiligten sich auf dieses Modell einlassen? Wird ja immer wieder davon gesprochen, dass Manfred Weber dann möglicherweise Parlamentspräsident werden könnte. Für mich ist es schwierig vorzustellen, wie man als Spitzenkandidat angetreten ist, dann noch die stärkste Fraktion, der stärksten Fraktion angehört und dann sagt, naja gut, dann lasse ich mich eben, wenn es nicht anders geht, am Mittwoch zum Parlamentspräsidenten wählen. Und das ist übrigens auch hier nochmal ein Gerücht, denn es ging eigentlich darum, dass zunächst davon gesprochen wurde, man könnte der EVP die volle Legislatur beim Parlamentspräsidenten die 5 Jahre zugestehen. Statt 2,5 Jahre. Inzwischen hören wir auch, es gäbe ein Modell, wonach 2,5 Jahre an Weber gehen könnten und 2,5 an den liberalen Guy Verhofstadt, den ehemaligen belgischen Premierminister. Also mir scheint das alles doch sehr fraglich, ob sich Manfred Weber darauf einlassen kann.
Gut, also wir müssen das tatsächlich den ganzen Tag weiter beobachten. Vielen Dank aber, Paul Vorreiter, und ich hoffe, Sie kommen dann doch irgendwann noch mal zu einer halben Stunde Schlaf. Danke nach Brüssel.
Kaffee ist jedenfalls da.
Kaffee ist gut. Tschüss. 31 Jahre ist sie alt und die Kapitänin des Rettungsschiffs der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch 3, muss man sagen. Das ist die Frau Rakete, Carola Rakete. Manche sagen schon, es ist die Königin der Herzen. Ist sie das für Sie auch, Herr Demand?
Das wären, sagen wir mal, Kategorien, in denen ich so über sowas ungern nachdenken würde. Ich glaube, dass es eine sehr griffige Konstellation endlich mal herstellt. Also ich bin im Grunde genommen dankbar, dass mal sowas vorfällt, indem man an einem konkreten, überschaubaren Einzelfall eine Diskussion führen kann, die ansonsten durch die Komplexität, wo fängt man an und worüber spricht man eigentlich, selten zustande kommt.
Wir müssen noch mal kurz fragen, was ist passiert? Heute Nachmittag soll sie von einem italienischen Ermittlungsrichter vernommen werden. Sie hatte diese 42 Geflüchteten dann noch an Bord. Ein paar waren schon sozusagen evakuiert worden. Sie hatte die Geflüchteten Mitte Juni an der libyschen Küste gerettet und durfte jetzt eben nicht in die italienischen Hoheitsgewässer eigentlich einfahren. Hat es dann aber doch getan und jetzt wird ihr vorgeworfen, Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der italienische Innenminister Matteo Salvini schäumt vor Wut. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt seinerseits:
Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht.
Dass man mit einem solchen Fall anders umgeht. Können wir uns auf diese Art und Weise oder darf sich Frank-Walter Steinmeier so über Italien stellen, moralisch?
Ich würde nicht sagen, dass er sich damit über Italien stellt. Moralisch würde ich eher sagen, es ist genau das, kommt jetzt zustande, was wir brauchen. Eine Diskussion, die dann hoffentlich irgendwann über diesen Einzelfall hinausgreift und die Generalfrage mal in Angriff nimmt. Gibt es so etwas wie eine koordinierte Flüchtlingspolitik in der EU? Ich kann mich nur entsinnen, in den letzten Wochen habe ich auch immer wieder mal Pressemeldungen verfolgt mit großem Schaudern, was da an der amerikanisch-mexikanischen Grenze los sei. Und ja, in derselben Zeit ist nahezu unkommentiert dasselbe, wenn nicht schrecklicheres Grauen an den Außengrenzen der EU passiert, dass das Lösungen erfordert, die nicht nur darin bestehen, dass man sagt, und jetzt alle Sea-Watch fahren und alle nach Lampedusa anlanden, ist mir auch klar. Aber dass es dafür Regelungen geben muss und dass die lange Zeit versäumt wurden, unter anderem deswegen, weil sich Deutschland auch gut darauf rausreden konnte, dass das Problem der Außengrenzen ist.
Ja, und ich denke, das ist so der Punkt, wo man vielleicht jetzt nochmal drüber nachdenken kann. Also Heiko Maas hat getwittert, Seenotrettung dürfe nicht kriminalisiert werden. Den Bundespräsidenten haben wir eben gehört. Wir haben heute früh mit dem Philosophen Stefan Gosepart gesprochen von der FU Berlin und wir hören mal, was er dazu sagt.
Das ist natürlich für uns auch etwas einfach, das Gefühl zu haben. Wir sitzen im reichen Deutschland, wir haben zwar Flüchtlinge aufgenommen, auch mehr als andere europäische Länder, aber uns ist es nicht gelungen, also auch unter der Führung der Bundeskanzlerin, einen europäischen Konsens über die Verteilung der Flüchtlinge zu erreichen. Das wäre Teil des Deals gewesen und solange wir das nicht geschafft haben, ist es natürlich immer sozusagen wohlfeil zu sagen, aus dem reichen Land, ihr anderen Länder müsst doch aufnehmen, macht doch mehr. Wir zeigen mit dem Finger immer auf andere.
Ja, könnte so sein, oder? Das meinte ich vorhin so mit dem sich moralisch über Italien stellen, so ungefähr, naja, so könnte er jetzt mit dem Fall nicht umgehen. Aber gleichzeitig muss man ja im Kopf haben, dass die Situation eben so entstanden ist, auch dass Salvini so eine Macht bekommen hat, weil so viele Flüchtlinge in Italien anlandeten und die ja, nördlicheren Staaten nicht wirklich geholfen haben.
Ja, man muss auch sagen, dass die Visegrad-Staaten jetzt auch nicht gerade ruhmreich aus dieser Geschichte hervorgehen. Nee, was ich dennoch weiterhin mir erhoffe und was so eine griffige Konstellation wie diese Sea-Watch-Kapitänin vielleicht als Debatte mal endlich bis zu Ende führen könnte, ist eine koordinierte Flüchtlingspolitik und Einwanderungspolitik. Es gibt ja Vorschläge dazu zuhauf. Also ich habe ja schon vor 2015 lagen eine ganze Menge Projekte auf dem Tisch, was man da machen müsste, könnte. Vieles von dem ist ein Luftschloss geblieben, weil man es noch gar nicht mal als Experiment hat durchführen können. Ich habe den Eindruck, dass viele Jahre Lösungsversuche dieser Frage verschlafen wurden und man sich gedacht hat, na gut, also jetzt erstmal abwarten, unter anderem natürlich auch, weil es innenpolitisch heiß ist.
Und Sie haben den Eindruck, weil das jetzt so passiert ist und weil Carola Rakete eine Person ist, die man jetzt sieht und die was in uns auslöst, werden wir nochmal neu drüber nachdenken und jetzt vielleicht Lösungen finden.
Ob wir dann Lösungen finden, also wenn man es die ganzen Jahre zuvor nicht getan hat, keine Ahnung. Aber ich finde es wunderbar, dass es hier eine Konstellation gibt, die nicht ganz einfach, die griffig aussieht, die einfach aussieht, bei der zunächst jeder mitreden kann und die dann langsam komplexer wird und man sagt, aha, so einfach ist es nicht. Es geht weder alle Grenzen auf, noch alle Grenzen zu. Wir müssen genauso wie bei der Frage der Besetzung von Stellen Kompromisse finden und das finde ich also einen hervorragenden Anlass dazu, in diese Debatte mal einzusteigen.
Wir haben eben über den EU-Sondergipfel gesprochen in Brüssel zur Klärung der Spitzenpositionen. Der ist jetzt unterbrochen worden. Morgen um 11 soll er fortgesetzt werden. Ich denke, Herr Demand, Sie wünschen denen allen einen guten Schlaf, oder? Damit die morgen ausgeschlafen gute Entscheidungen treffen können.
Ja, ich bin, ohne das eine meiner wenigen Besorgnisse, dass wenn Spitzengremien derart unter Druck geraten und dann auch noch übernächtigt Entscheidungen treffen, von denen dann legislaturperiodenlang das Geschick der EU abhängt, ja, wäre ganz gut, wenn die mal ab und zu auch schlafen
eine Pause machen und dann nochmal nachdenken. Ich glaube, das finde ich auch ganz gut. Wir sprechen über Literatur jetzt und zwar über die Frage, wie politisch sollte Literatur sein? Muss sie immer politisch sein? Das meint Birgit Birnbacher. Sie ist die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt und ihr Gewinnertext heißt Der Schrank, handelt von einer Ich-Erzählerin, die 36 Jahre alt ist, die an einer soziologischen Studie teilnimmt und da geht es um prekäre Lebensverhältnisse. Und Birgit Birnbacher hat bei uns heute hier in Deutschlandfunk Kultur eine interessante These eben aufgestellt. Eben habe ich die eigentlich schon vorweggenommen.
Für mich ist die Zeit einfach vorbei, wo man schreibt ohne politische Aussage. Ich möchte jetzt nicht mehr, so wie am Beginn meines Schreibens eigentlich, nur um des Schreibens willens oder nur um des kreativen Ausdruckwillens oder nur der Sprache zuliebe, sondern ich möchte eigentlich jetzt schon mehr. Und ich spüre auch bei Kolleginnen und Kollegen diese Notwendigkeit und da auch eine neue, wenn man so möchte, Dringlichkeit vielleicht, wo wieder mehr politische Themen auch Einzug halten.
Also Literatur muss politisch sein. Muss sie das, Herr Demand?
Naja, die Aussage war ja, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Mal das Wort Ich gehört. Das ist ein Bekenntnis und das ist als solches, ich kann sehr gut verstehen, wenn eine junge Frau, Schriftstellerin aus Österreich sagt, ich möchte gerne politisch in irgendeiner Form Stellung beziehen.
Sie meinen, wenn man gerade in dieser Gegenwart aus Österreich kommt, dann muss man das?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Druck groß ist. Die Frage ist dann schon zum einen, was ist politisch? Also ist ein politischer Text einer, der die Migrationskrise in irgendeiner Form thematisiert oder kann ein politischer Stoff auch einer sein, der mit Tagespolitik überhaupt nichts am Hut hat? Also ich würde mal sagen, dass gänzlich unpolitische, mal ins Historische gegriffen, Adalbert Stifter gilt als ein extrem unpolitischer Autor, sagt aber gerade dadurch extrem viel über die Zeit. Insofern würde ich mal sagen, ist allein schon die Frage, was ist ein politischer Text, nicht ganz so leicht zu definieren. Und ansonsten glaube ich einfach, dass es so wahnsinnig viel Literatur gibt und geben sollte, unterschiedlichster Couleur, dass man auch die Erbsenzähler, von den Erbsenzählern über die Glasperlenspieler und Spielerinnen alle unterbringen kann. Es gibt außerdem und gab in Österreich, das ist ja bei solchen Selbstaussagen immer so ein bisschen ein Subtext, bisher unpolitisch, jetzt muss mal der Schalter endlich umgelegt werden. Also wenn ich nur von Jelinek abdenke, was bis in die Gegenwart in Österreich an Autorinnen und Autoren aufgetreten ist, die auf hohem Niveau auch mit politischem und moralischem Anspruch vor das Publikum getreten sind, da gab es jetzt nicht direkt eine Notlage.
Das stimmt. Ich habe gerade einen tollen Roman gelesen von Marlene Strerowitz, auch Österreicherin, ja. Flammenwand. Haben Sie es zufällig auch schon gelesen?
Nein, aber ich habe mich informiert, weil ich Leute kenne, die extrem begeistert waren.
Ein echt unglaublich gutes Buch, was von einer Frau handelt. Eigentlich so ein innerer Monolog eben, was sie erlebt hat mit ihrem Geliebten und wie sie darüber denkt. Dann kommt natürlich auch die ganze Vergangenheit, die kriegerische Vergangenheit in Europa und so weiter vor. Und ich würde Ihnen zustimmen, das ist auf jeden Fall ein politisches Buch, kommt aber gar nicht politisch daher. Also wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie eben die These aufgestellt, eigentlich ist Literatur, wenn sie gut ist, immer politisch.
Ja, oder fast immer politisch. Selbstverständlich gibt es formale Experimente, aber es ist ja nicht so, dass wenn Person A ein formales Experiment macht, dass Person B daran gehindert wird, sich politisch zu äußern. Also dazu ist man muss ja nur ein einziges Mal auf irgendeine dieser Buchmessen gefahren sein, um festzustellen, dass die Literatur, davon zu reden, einfach nur grob fahrlässig ist.
Also das heißt, ist eine Zeitdiagnose schon politisch oder ist politisch dann, wenn etwas agitatorisch ist? Da würden Sie wahrscheinlich sagen, nee, es muss nicht agitatorisch sein.
Nee, das muss nicht agitatorisch sein. Politisch, also wenn ich es mal in der kleinsten Weise als das, was Bürger angeht, in ihrem Zusammenleben, in ihrem Verhältnis zueinander, dann sind natürlich auch Nachbarschaftsgeschichten politisch, dann ist das Miteinander das Politische. Insofern, aber wie gesagt, ich verstehe durchaus, das soll nicht heißen, dass ich diese Aussage nicht ernst nehme als Selbstbekenntnis und als persönliches Programm. Wunderbar, ich freue mich drauf, was da auf uns zukommt.
In Berlin startet heute ein Modellprojekt. Der regierende Oberbürgermeister Michael Müller will was tun gegen die Langzeitarbeitslosigkeit und hat etwas auf den Weg gebracht, was er das solidarische Grundeinkommen nennt. Das hat eigentlich aber mit Grundeinkommen, wie es sonst diskutiert wird, nicht so sehr viel zu tun. Es geht um 250 Berliner Arbeitslose, die ab heute wieder arbeiten, als Reinigungskräfte, als Helfer in Pflegeheimen, in Altenheimen, in Kindergärten zum Beispiel. Und Herr Müller will sich damit überregional natürlich einen guten Ruf erwerben. Als einer, der was tut gegen die Arbeitslosigkeit. Wird das so gelingen, Herr Demand?
Ja, wenn ich das wüsste. Nein, an sich ist ja dagegen nichts einzuwenden. Auch sich überregional einen guten Ruf für eine gute Sache geben zu lassen. Wunderbar. Die Frage ist nur, ich glaube schon, dass es terminologisch ein gewisses Problem ist, hier von Grundeinkommen zu sprechen, weil die Debatte, die wir seit vielleicht 8 bis 10 Jahren führen, um vor allen Dingen ein bedingungsloses oder unbedingtes oder wie auch immer Grundeinkommen, so tiefe Spuren hinterlassen hat, dass es schwierig ist, mit denselben Termini eine Debatte über etwas zu führen, was letztlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist.
So könnte man das sagen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. In der Tat, das hat mich auch gewundert, dass er dieses Wort Grundeinkommen da verwendet. Warum tut er das? Ich weiß es nicht. Aber wir hören mal Katja Kipping von den Linken, die natürlich sagt, das ist ein Etikettenschwindel.
Wir reden dann von einem Grundeinkommen, wenn es eine Summe ist, die jeder Erwachsene bekommt, die erstens sicher vor Armut schützt und Teilhabe gewährleistet. Also wir reden nicht über Luxus, aber ein Mindestmaß sozusagen an Teilhabe. Zweitens ein individuelles Recht. Das heißt, es wird nicht gefragt, bist du verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, mit wie vielen lebst du zusammen in einer WG, wie es heute bei Hartz IV der Fall ist. Drittens, es ist ohne Pflicht zur Gegenleistung und viertens ohne Bedürftigkeitsprüfung.
Das sagt also Katja Kipping, ist das, was sie jetzt unter Grundeinkommen versteht. Und da kann man jetzt hier und da noch kleine Änderungen einfügen. Aber das ist das, was man grundsätzlich darunter eigentlich eher versteht. Warum mag Oberbürgermeister Müller, der regierende Oberbürgermeister in Berlin, wohl dieses Wort verwendet haben?
Ich weiß es nicht. Da sollte man seine Presseabteilung fragen. Ich halte es für ungeschickt. Was da getan wird, ist ja grundsätzlich mal nachdenkenswert. Also er will an einem ein Segment von Leuten, die in die Langzeitarbeitslosigkeit hineinwandern, oder weil sie nach einem Jahr immer noch keinen Job gefunden haben, möchte mal Druck wegnehmen. Und die Kritik ist, das kostet 36 Millionen oder noch etwas mehr. Es ist eine 5-jährige Arbeitsplatzgarantie für Hilfsarbeiten, muss man ja letztlich sagen, Assistenzarbeiten, die keine große Verantwortung beinhalten, keine große Qualifikation. Und danach weiß kein Mensch, ob die weiter beschäftigt werden können oder nicht. Ich halte das, ich muss dazu sagen, dass ich kein Arbeitsmarktexperte bin. Ich halte das einfach intuitiv für eine Sache, die nicht zum Erfolg führen wird, als Leuchtturmprojekt, als etwas, wo man sagt, wir probieren das jetzt mal mit einer abzählbaren Menge von Menschen. Ja, warum nicht?
Also in der Tat 36 Millionen Euro im Jahr. Das ist viel zu teuer, sagt die SPD in Berlin. Man sollte diese Menschen lieber in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.
Ja, das spricht nicht so wahnsinnig viel dagegen, weil die Leute, die man für, also ich habe vorher gesagt, es sind wenig niederqualifizierte Tätigkeiten, aber dennoch, es sind verantwortungsvolle Tätigkeiten. Ich habe gehört, es waren Leute, die Mobilitätsbehinderte in den öffentlichen Verkehrsbetrieben begleiten, Hilfskräfte in Kindertagesstätten etc. Das ist ja eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die kann man jetzt nicht jeder anvertrauen. Das heißt, es muss vorab eine Auswahl getroffen werden. Die müssen in irgendeiner Form auch dafür geeignet sein. Und dann ist davon auszugehen, dass man Leute wählen wird, die am ehesten auch im ersten Arbeitsmarkt noch auch in nächster Zukunft Zugriff bekämen. Also, dass man ausgerechnet dann die auswählen wird, die auf dem normalen Wege ohnehin in Arbeit geraten könnten. Ob das sehr sinnvoll ist, ist fraglich.
War es früher alles golden? War es zum Beispiel golden, Herr Demand, als vor 40 Jahren der Walkman auf den Markt kam? Das war nämlich heute vor 40 Jahren, da hat Sony den ersten Walkman auf den Markt gebracht. Erinnern Sie sich?
Ja, golden war es insofern, als man ihn sich noch nicht leisten konnte. Also ich jedenfalls nicht sofort.
Kriegten Sie nicht einen geschenkt?
Nein, ich war 18, da kriegt man nicht mehr so richtig was geschenkt. Oh. Jedenfalls nicht in den Dimensionen. Das war damals eher teuer und es war auch gar nicht so leicht zu kriegen.
Haben Sie sich denn einen gewünscht?
Ich hätte mir sofort einen gewünscht. In dieser Lebensphase bin ich praktisch mit dem Kopfhörer gelebt. Ich habe Musik gemacht, auch professionell Musik gemacht oder versucht, meine meine musikalischen Dinge auf ein professionelles Gleis zu stellen.
Das haben Sie uns in der Sendung schon mal erzählt. Bringen Sie uns nochmal auf den Stand. Was für ein Instrument haben Sie nochmal gespielt?
Ja, alles, was man nicht klopfen musste, also Gitarre, Keyboards etc. Und habe dann später auch Platten gemacht. Aber ich war musiksüchtig, ausschließlich mich damit beschäftigt und mit sehr viel anderen Dingen überhaupt nicht. Und deswegen fand ich das eine tolle Sache, endlich auch mobil, also nicht den Weg zum Zug und die Zugfahrt in leise verbringen müssen, sondern endlich mal überall Bescheid werden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass meine Eltern stirnrunzelnd meinten, sie würden also eine Welt von Zombies vor sich sehen, die demnächst alle ferngesteuert und mit stierem Blick durch die Straßen wandeln.
Etwas, was man ja heute kennt. Es war ja mal in den vergangenen Jahren das Wort Zombie, glaube ich, das Wort des Jahres, also die Menschen, die auf ihre Smartphones gucken. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Walkman, war nicht vor 40 Jahren, aber ich erinnere mich, dass es ein Hochgefühl war, mit dieser Musik im Ohr durch die Welt zu gehen. Man hat so das Gefühl, den Soundtrack zum eigenen Leben sich mitnehmen zu können, und dann fühlte es sich anders an, durch die Straßen zu gehen, die man meinte zu kennen.
Ja, und ob? Es war nur leider, also man darf da nicht vergessen, es ist wirklich was von Technikarchäologie und es erinnert so ein bisschen an die Elektroauto-Probleme. Das waren zunächst mal Kassettenrekorder und danach dann CDs. Die Kassettenrekorder mussten vorgespult werden. Das heißt, es war nicht etwa so, wie man das heute mit MP3-Dateien kennt, dass man klick, 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 welchen Soundtrack von welcher Platte höre ich denn gerne, sondern man war angewiesen darauf, dass dieses Ding nicht, das Band sich nicht verwickelte in irgendwelchen Schleifen.
Man hatte aber Auto-Reverse, oder? Es hat sich schon von selber dann umgedreht, wenn die zweite Seite dran
war. Ja, wenn die zweite Seite dran war, aber man war gezwungen, also einen Kompromiss zwischen dem Akku, der gleich leer war, und dem Song zu haben. Und also dieses Zapping war praktisch unmöglich, weil die Batterien nicht so lange mitgemacht haben, was eine komplett andere Form der Verfügbarkeit von Musik war. Und man war also nicht wirklich der Herr seines Soundtracks, sondern der Soundtrack war auch ein bisschen Herr über einen, je nachdem, welche zwei Kassetten man dabei hatte.
Gut, aber wenn man sich so ein eigenes Mixtape da gemischt hatte, war man natürlich schon Herrin des Sounds, den man da hatte. Aber gut, man musste hintereinander weghören, das, was man auf der Kassette hatte, in der Tat. Heute ist noch ein anderer Jahrestag. Vor 30 Jahren wurde die Love Parade erfunden. Haben Sie die auch genossen?
Gar nicht. Ich war nicht in Berlin zu dieser Zeit und bin überhaupt kein Clubgeher. Deswegen bin ich habe es nur gehört. Es ist auch immer merkwürdig, es wurde ja im Fernsehen übertragen. Und dass die ekstatische Fröhlichkeit und Ausgelassenheit von Menschen auf dem Bildschirm zu verfolgen, wenn man selber irgendwo mit ganz anderen Dingen zu beschäftigt ist, ist nicht so richtig ansteckend. Jedenfalls war sie bei mir nicht.
Okay, wundert mich trotzdem, weil als Musiker ist so ein großes musikalisches Event doch eigentlich per se interessant.
War das in erster Linie ein musikalisches Event? Ich hatte nicht den Eindruck, also ich hatte eher...
Naja, es hatte schon sehr viel mit Musik zu tun. Ohne die Musik wäre es nicht gewesen.
Genau, zum einen war ich dann vielleicht lebensgeschichtlich zu erklären, ich war dann schon bereits aus diesem Metier wieder ausgestiegen. Es war mir einfach nicht mehr so nahe.
Verstehe.
Und dann ist man ja auch, das merke ich ja, wenn ich höre, man ist so mit der Musik verwachsen, die man ab einem bestimmten Lebensalter oder in einem bestimmten Lebensalter gehört hat, dass man zu der nächsten, ich jedenfalls, dann keine echte Beziehung mehr haben konnte. Ich war einfach schlichtweg, ja, ich habe es als Event beobachtet, aber nie mitgemacht und war da kein sonderlicher Fan von.
Also ich gebe zu Techno habe ich auch keine Beziehung aufbauen können, aber ich habe eine Menge berichtet über die Love Parade und es waren gute Zeiten. Kommt aus Saarbrücken im Nachtzug sozusagen die Raver zu begleiten und dann zu berichten. Also ja, gibt's nicht mehr. So. Das ist schade. Und dieser Tag, das ist der 1. Juli 2019, an meiner Seite in dieser Stunde war Christian Demand, Kulturphilosoph. Wir haben viel über Europa gesprochen. Ich nehme an, im Merkur, der Zeitschrift, die Sie herausgeben, wird Europa in der nächsten Zeit auch Thema sein.
Ja, ist es ständig.
Jetzt, weil es die Zeitschrift für europäisches Denken ist.
Ach, nicht nur deswegen, sondern weil schlichtweg es einfach so relevant ist auf allen Ebenen des Lebens. Ich habe jetzt ich musste an diesen Beitrag denken von Herrn Jörke, den wir im August veröffentlichen werden, der darüber sinniert, ob es so etwas gibt wie eine optimale Größe politischer Organisationen und eine Größe, die für Demokratien optimal ist. Und der sagt einfach, bei den römischen Verträgen 1957 gab es 6 Unterzeichnerstaaten. Mittlerweile ist die EU so groß geworden und auch die Zahl der Sprachen, die Zahl der unterschiedlichen Rechtssysteme, Entscheidungsverfahren etc. so groß geworden und so komplex, dass er sagt, das lässt sich schlichtweg, die Reibungsverluste werden schlichtweg irgendwann so groß, dass man daran denken muss, bestimmte und sehr viele Aufgaben wieder auf die nationale Ebene zu verlagern.
Na, mal gucken, ob das passiert. Also vielleicht wird die EU ja jetzt durch diesen Prozess auch des Suchens nach den neuen Spitzenkandidaten und nach denen, die die Posten ausfüllen konnten, jetzt nochmal gestärkt, auch wenn das im Moment erstmal nicht so aussieht, aber weil dadurch eben nochmal auch eine Diskussion angestoßen wird. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Danke für die Einladung.